Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Ich bin Bernd Landwehr und heute noch ohne Fabian. Der macht's wie früher. Der lässt die Pflasterklassiker aus und kommt dann zu den Ardennenrennen zurück. Wie angekündigt, gibt es heute den zweiten Teil meines Gesprächs mit Sylvain Dillier. Diesmal geht es über den Pflasterklassiker Paris-Roubaix, den Sylvain 2018 hinter Sieger Peter Sagan auf Rang 2 beendet hat. Der heutige Podcast wird präsentiert von Kalasch. Elegant wie Mathieu im Regenbogentrikot oder cool wie Jasper im Denim-Look. Neue Saison, neuer Look, jetzt auch für dich. Finde deinen Style auf kalaschwehr.de. Viel Spaß auf dem Rad und beim Zuhören wünscht dir Kalasch. Vor dem Gespräch mit Sylvain möchte ich noch eine kurze Einstimmung auf Roubaix geben, die Strecke ein paar Besonderheiten in diesem Jahr vorstellen. In diesem Jahr geht es ja bei den Männern wie immer von Compiègne ins Velodrom nach Roubaix, satte 259 Kilometer. Die Frauen starten in Denain, wie zuletzt auch, und sie fahren knapp 150, sind 148,5 Kilometer. Bei den Männern sind es in diesem Jahr insgesamt 55,7 Kilometer Kopfsteinpflaster, 29 Sektoren. Das bedeutet, das sind so viele Pflasterkilometer wie in den vergangenen 30 Jahren schon nicht mehr. Ein paar weniger waren es in den letzten Jahren. Darf man gespannt sein. Die Frauen, die kommen in den Genuss von 17 Pavé-Sektoren. Das sind dann insgesamt rund 29 Pflasterkilometer. Zur Orientierung, die Frauen steigen, was den Männerparcours betrifft, beim Degepavé, beim Sektor in Ornans, steigen sie quasi in den Männerparcours ein und nehmen dann noch die letzten 17 Sektoren des Parcours der Männer unter die Räder. Ganz große Veränderungen hat es jetzt im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht gegeben. Bei den Männern sind zwei Sektoren wieder zurückgekommen. Briastre, oder Französisch spricht man ihn vermutlich anders aus, und Le Hameau de Bois, das ist Sektor 24, die sind wieder zurück im Parcours. Und dafür andere Sektoren werden in diesem Jahr ausgelassen. Die Strecke ist ab Haveluy, Wallers, identisch, was die Sektoren betrifft, zu den vergangenen Jahren. Neu ist in diesem Jahr, dass es neben dem Rennen der Junioren und der Männer am Sonntag auch ein Rennen der U23 gibt. Das war in den vergangenen Jahren anders, da fand das zu einem anderen Termin statt. Also ist es in diesem Jahr so, dass samstags die Frauen und am Morgen das Hobbysport-Event ist und Sonntag dann Junioren U23 und Männer Paris-Roubaix. Beim Männerparcours, die ersten Kilometer, ziemlich genau 96, sind ohne Pflaster. Dann geht es auf den ersten Pflastersektor und wie immer wird es vorher besonders stressig, Tempo hoch, Kampf um die Positionen. Alle wollen auf den ersten Pavé-Sektor möglichst weit vorne fahren, um halt nicht direkt bei Stürzen oder Defekten aufgehalten zu werden. Doch auch vor dem Pflaster kann viel passieren. Vor wenigen Jahren haben wir es gesehen, bei einer Windkante hat sich das Feld geteilt. Und so muss der hintere Teil des Feldes mit einigen Favoriten schon mit etwas Rückstand auf das erste Pflaster gegangen. Das erste ganz, ganz, ganz wichtige Pflasterstück, wenn man das so sagen kann, ist in jedem Jahr eigentlich Haveluy. Haveluy à Wallers, etwas mehr als 100 Kilometer vor dem Ziel. Hier haben wir schon gesehen in den vergangenen Jahren, dass dort die Favoriten das erste Mal richtig aufs Tempo gedrückt haben und sich auch schon eine kleine Gruppe lösen konnte. Wenn man hier nicht dabei ist, wird es meistens sehr, sehr schwer, nochmal den Anschluss zu finden. Ganz, ganz schweres Pflasterstück, Fünferpflaster, ist der Wald von Arenberg, 95 Kilometer vor dem Ziel, also wenig später. Gab in diesem Jahr eine Diskussion darum, dass man versuchen möchte, die Anfahrt etwas zu entschärfen, denn es geht meist mit sehr, sehr hohem Tempo, geradeaus, schnurstracks, Vollgas, mehr als 60 km/h in den Wald rein, aufs Pflaster. Gab es Diskussionen, dass eventuell entschärfen zu wollen, dürfte logistisch nicht ganz einfach sein. Und vermutlich wäre es auch so, würde man die Streckenführung ein bisschen anders gestalten, würde sich der Kampf um die Positionen vermutlich etwas nach vorn verlagern. Aber die Geschwindigkeit zu reduzieren, um auf den Sektor zu fahren, könnte natürlich tatsächlich von der Gefahr etwas nehmen. Vor allen Dingen, wenn es nass ist, ist es ein Punkt, wo es sehr, sehr gefährlich ist. Nach dem Wald von Arnberg sortiert es sich meist etwas wieder. Gruppen finden sich auch wieder zusammen. Anschließend geht es dann wenig später in den Degenkolb-Sektor. Ornans, auch einer der schweren Sektoren und der längste an dem ganzen Paris-Roubaix. Eine Schlüsselstelle in jedem Jahr meist auch Mont-Saint-Pével, 48 Kilometer vor dem Ende. Hier noch einmal die Gelegenheit für die Favoriten, mit hohem Tempo auf dem Pflaster nochmal kräftig auszusortieren. Der letzte ganz, ganz schwere Sektor und in vielen Jahren oft Schauplatz der Vorentscheidung ist der Carrefour de l'Arbre, nur 17 Kilometer vor dem Ende. Dort hatte Wout van Aert im vergangenen Jahr defekt und verlor den Anschluss an Mathieu van der Poel. Das ist der Sektor, wo es mit rechts, links auf die ins Pavé reingeht, langgezogen, ganz viele Zuschauer, jedes Jahr ganz fantastische Stimmung und dann ein Linksknick und leicht bergan zum Ende des Sektors, ganz schweres Pflaster, auch wenn es vor, ich glaube, 3 Jahren etwas neu gemacht worden ist, immer noch 5er Abschnitt, ganz, ganz schweres Pflaster, könnte auch in diesem Jahr wieder eine Vorentscheidung fallen. Das allerletzte Pflasterstück ist dann ganz kurz vor dem Velodrom, dort biegen die Fahrer nochmal und die Fahrerinnen natürlich auch am Samstag, biegen nochmal von der Straße ab, links auf den Fußweg. Dort sind Platten in den Boden eingelassen mit den Siegern und dann geht's ins berühmte Velodrom. Erst die halbe Runde, dann gibt's die Glocke und dann einmal rum bis zur Ziellinie. So viel zum Parcours in diesem Jahr. Es hat sich wenig verändert. Vermutlich darf man damit rechnen, dass es wieder ein brutal hartes und vor allem ein heftiges Ausscheidungsfahren wird, wo nach und nach die Kräfte schwinden und man auch etwas Glück braucht, um defektfrei durchzukommen. Die Favoriten, nun der bisher beste Mann in diesem Frühjahr, Mathieu van der Poel, startet als Titelverteidiger mit der 1. Er wird nach seinem sehr, sehr beeindruckenden Sieg bei der Ronde von Flandern vergangenen Sonntag auch als Topfavorit in das Rennen Paris-Roubaix starten. Aber es gibt ein relativ breites Feld von sehr, sehr starken Fahrern, die man nicht unterschätzen sollte, sodass auch Van der Poel ein gutes und vor allen Dingen auch ein fehlerfreies Rennen braucht, um am Ende tatsächlich auch ganz vorne um den Sieg mitzufahren. Es sind einige starke Fahrer dabei. Nicht nur ein Stefan Küng, sondern auch eine ganze Reihe von starken deutschen Fahrern. Max Walscheid ist in sehr toller Verfassung. Nils Politt, ehemals Zweiter bei Paris-Roubaix, stand am letzten Sonntag bei der Ronde van Vlaanderen auf dem Podium in bestechender Form. Roubaix liegt ihm ganz sicher am besten von allen Frühjahrsklassikern mit Kopfsteinpflaster. Da kann man auch einiges erwarten. Und ein John Degenkolb hat es im vergangenen Jahr gezeigt, dass bei seinem Klassiker auch immer mit ihm zu rechnen ist. Wetter spielt meist eine Rolle. Und in diesem Jahr sind die Aussichten bislang, es ist Mitte der Woche, sind noch einige Tage, aber bislang heißt es, es soll trocken bleiben. Mindert etwas die Gefahr. Und man muss aber abwarten, ob es sich nicht doch noch ändert. Zu Paris-Roubaix haben wir gemeinsam mit Kalasch eine Aktion. Wir verlosen ein Original Mathieu van der Poel Trikot. Wir teilen den Podcast auf Instagram und auch auf Twitter. Kalasch folgen und unter unseren Post kommentieren. MVDP, die Initialien von Mathieu van der Poel. Und wir verlosen dann unter allen, die drunter kommentiert haben, verlosen wir das Trikot. Jetzt hört ihr das Gespräch mit Sylvain Tellier, dem Paris-Roubaix Zweiten von 2018 und Teamkollegen von MVDP.
Wenn wir jetzt einen Sprung machen zu Paris-Roubaix, deinem Lieblingsrennen, darf man glaube ich so sagen.
Love-Hate-Relationship.
Bist du vor so einem Rennen wie Paris-Roubaix noch aufgeregt?
Ja, Paris-Roubaix ist schon speziell. Einfach auch aus dem Grund, weil da kann so viel passieren und ja, es gibt vielleicht kein anderes Rennen, wo ich mich so als moderner Gladiator fühle wie bei Paris-Roubaix, weil eigentlich ist das ja moralisch schon fast nicht mehr vertretbar, was wir da tun. Wenn du halt am Start stehst mit all deinen Fahrradkollegen vom Peloton und du weißt, ja, es gibt einfach der eine oder andere, der heute Abend im Spital verweilen wird, dann ist das schon ein bisschen fast kontrovers, was wir da machen. Auf die andere Seite, ja, ist es halt trotzdem auch ein Rennen, wo dir sehr viel geben kann, auch fürs Leben. Also zum Beispiel Paris-Roubaix solltest du nie aufgeben. Du kannst immer wieder zurückkommen. Vielleicht, okay, wenn du mal richtig weit abgehangen bist, kommst du nicht mehr für einen Sieg rein, aber vielleicht ein Top 10 ist immer noch möglich. Und ja, das sollte sich jeder Fahrer auch im Hinterkopf behalten und einfach fahren, bis du im Velodrom angekommen bist. Und da kann so viel passieren und auf einmal bist du wieder in der Gruppe, die nochmal eine Gruppe aufholt und dann rollt das nochmal zusammen und dann sprintest du im Top 5. Und du warst mal abgehangen auf Position 100. Und ja, ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen eine Lebensschule und ja.
Denkst du oft an den Tag, wie du aufs Podium gefahren bist?
Ja, ich denke schon ab und zu daran. Vor allen Dingen, ich denke oftmals daran, wie ich in diesem Flow-Zustand war. Und zwar ist das so, ja, jeder, der mal so in diesem Flow-Zustand war, dann machst du einfach und du hast keine Ahnung, wieso du das so machst, aber es ist immer richtig. Und für mich wäre es die absolute Kunst, diesen Zustand bei jedem Rennen hinzukriegen. Aber ja, so einfach ist es leider nicht.
Wie oft hast du so einen Zustand schon erreicht?
Ja, ich würde sagen, fast jedes Mal, wo ich ein Fahrradrennen gewonnen habe, war das irgendwie so ein bisschen dieses Muster. Oder halt eben bei Paris-Roubaix 2018 war ich dann Zweiter. Das sind eigentlich so diese Top-Performances, die man vielleicht in seiner Karriere hinkriegt, bin ich mir ziemlich sicher, dass da jeder so in diesem Flow-Zustand ist.
Kann man den irgendwie stimulieren? Kannst du irgendwas tun, um dir vor einem Rennen zu sagen, das muss ich tun, dann komme ich da rein?
Ich glaube, es hat vieles damit zu tun, mit wie stark bist du in der Gegenwart oder bist du präsent in der Gegenwart? Und zwar meine ich damit, dass du all die Zweifel, die du vielleicht hast oder haben könntest, ob du alles richtig gemacht hast in der Vergangenheit oder wie schwer es vielleicht sein werden könnte in der Zukunft, im Finale, wenn du das alles vergisst, nur immer versuchst, das Richtige zu tun im jetzigen Moment. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Keypoint, um in den Flow zu kommen.
So eine Art ganz wach sein, alle Sinne an, aber auf den Moment, der jetzt gerade ist, konzentriert.
Genau, ja. Vielleicht sogar sich auf jede einzelne Pedalumdrehung zu konzentrieren. Und alles andere ist ja eigentlich egal. Weil das, was du zum jetzigen Zeitpunkt sowieso nur tun kannst, ist einmal in die Pedale treten.
Klingt einfach.
Ja, klingt einfach, ist aber nicht so einfach. Ja.
Ist das so ein Rennen Paris-Roubaix, wo du, ich sag jetzt mal, ab die Teile, die immer gleich sind, ja, ab Arnberg, die du auswendig weißt, wo du genau weißt, welche Passage kommt wann, welche Kurve wo? Oder ist das so, dass das irgendwie auch verschwimmt?
Ja, ich bin jetzt nicht so bekannt mit dem ganzen Parcours von Paris-Roubaix. Es ist so, ja, wir fahren einmal im Jahr auf diesen Straßen, oder ich zumindest. Und wenn ich da kurz vor einem Sektor bin, dann weiß ich, okay, ah, das ist jetzt dieser Sektor. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Aber ich weiß, ah, okay, das ist der. Und dann kommt da die Rechts- und dann die Linkskurve und so weiter. Aber ja, das ist mehr so, ich glaube auch da, vorm Rennen ist vielleicht schon gut, wenn du dir dieses ganze Rennen irgendwie durchspielst, okay, und dann kommt da ein wichtiger Punkt und dann kommt da ein wichtiger Punkt. Aber im Rennen selbst, wo ich dann Zweiter geworden bin, habe ich mich eigentlich nur auf den Sektor darum gekümmert, der jetzt gerade kommt. Und dann wusste ich, okay, danach ist 4,5 Kilometer Asphaltstraße und dann kommt der nächste Sektor. Aber was dann in 50 Kilometer passieren wird, da habe ich mich absolut gar nicht darum gekümmert.
Paris-Roubaix ist auch ein Rennen, wo die, ja, wo, also zumindest ich habe es vom Straßenrand ein paar Mal miterlebt. Das ist etwas, wo man extrem, so habe ich es zumindest empfunden, die Anerkennung der Fans ist dort enorm. Ist nicht wie bei einer Tour de France, wo einfach ein Riesenspektakel ist und alle flippen aus, weil es ein Riesenevent ist. Sondern in Roubaix, gerade auf den letzten Pflastersektoren, da wird der Erste genauso gefeiert wie der Allerletzte. Ist das was ihr spürt, dass da eine besondere, auch durch diesen völlig verrückten Charakter des Rennens, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, aber da ist eine unfassbare Anerkennung der Menschen, die da stehen. Kriegt ihr das als Fahrer mit?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch enorm wichtig bei einem solchen Rennen, weil sonst würde wohl keiner mehr zu Ende fahren, der einmal abgehangen ist. aber es gibt schon auch ein bisschen einen Unterschied, wo ich da mit Sagan um den Sieg gefahren bin. Da haben mir echt die Ohren teilweise geschmerzt, so haben die Leute geschrien. Ich hatte dann schon fast einen Tinnitus. Und den habe ich nicht, wenn ich irgendwo um die Position 50 oder 100 okay. fahre. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich extrem motivierend, wenn du Leute am Straßenrand hast, die dich auch noch richtig feiern, auch wenn du jetzt nicht mehr um den Sieg mitfährst.
Hast du gerade auf den Pflastersektoren, wo es nur ein ganz schmales Band ist, wo ihr euch bewegen könnt und ganz viele Zuschauer sind, gibt es da Momente, wo du, also nimmst du das so wahr, dass du dann wirklich denkst, hoffentlich springt jetzt keiner nach vorne oder so? Oder bist du so in diesem Rennen drin, dass das für dich ein Spalier ist, durch das du durchfährst?
Ja, ich denke mal, ja, du musst dich einfach konzentrieren, wo du jetzt hinfahren willst. Wenn du jetzt die ganze Zeit denkst, da könnte einer vor dein Rad springen, dann dreht es nicht mehr und dann bist du mehr am Bremsen. Und das wäre sicher nicht der richtige Ansatz, um schnell übers Pavé zu kommen. Aber ja, hat es trotzdem schon gegeben in der Vergangenheit. Aber ich denke, auch da kannst du das Risiko ein bisschen dezimieren, indem du halt vielleicht dann eher in der Mitte fährst, wie ganz am Rand, wo dann auf einmal vielleicht an einem Zuschauer hängen bleibst.
Hast du, wenn du mal nicht in der ersten Gruppe bist, weißt du immer, wo du bist im Rennen? Weißt du, was vorne passiert? Wie weit das ist? Wie funktioniert das?
Ja, nee, das ist echt schwierig. Ja, teilweise weißt du, okay, da ist irgendwie vorne ist eine Gruppe, die ist ungefähr so groß, da ist der und der Fahrer dabei und dann kommt die Verfolgergruppe und dann gibt es abgehängte Gruppen, aber ja, also ich glaube, Paris-Roubaix ist vielleicht das allerschwierigste Rennen, um irgendwie einen Überblick zu behalten. Also es ist auch extrem schwierig für die Mannschaften der Radiotour. Ja, die sind da echt auch am Limit.
Welcher Sektor ist der, wo du sagst, den mag ich am allerwenigsten? Ist sowas wie Wald von Arnberg?
Ja, ich würde schon sagen, der ist schon richtig übel. Und zwar aus zwei Gründen. Du kommst halt brutal schnell rein und dann auf einmal werden die Kopfsteinpflaster so übel schlecht Und dann, ja, du denkst eigentlich nur so, okay, wenn ich das heil hier rüber schaffe, dann ist das schon fast ein Wunder. Und dass mein Material überhaupt das heil übersteht, ist nochmal ein Wunder. Also das ist echt so vielleicht der übelste Härtetest für das Material.
Und ab wann im Rennen merkst du, heute geht's mir gut? Heute habe ich gute Beine. Merkt man das sofort schon am ersten Pflaster oder kommt das unterwegs oder wechselt das auch mal? Hat man am ersten Pflaster vielleicht nicht so die Beine, aber dafür dann gehen sie irgendwie hinten auf?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas, was man, dem sollte man vielleicht nicht zu viel Wichtigkeit schenken, wenn du jetzt dich vielleicht am Anfang eines Rennens nicht so gut fühlst. Und das ist halt dann auch ein bisschen wieder der Mindset vom Flow, dass du halt einfach in dem Moment das dein Bestes tust. Ja, und nicht denkst, okay, heute fühlen sich meine Beine schlecht an, das wird nichts. Weil wenn du das denkst, dann wird es bestimmt nichts. Und ja, es kann auch sein, dass du dich vielleicht am Anfang nicht so gut fühlst und dann fährst du so intelligent und energiesparend, dass andere Fahrer in diesem paar Kilometer dann ja, ihre Energie verpuffen und auf einmal bist du auf gleichem Niveau oder vielleicht sogar besser wie die. Und dann dann kannst du den Spieß umkehren und ja, auf einmal hast du die Oberhand. Und ich denke mal, das ist ja ein wichtiger Punkt, wo man halt eben auch nie aufgeben darf und auch nie den Glauben an sich selbst verlieren darf. Auch wenn man vielleicht mal einen Durchhänger hat, dann ist es vielleicht an der Zeit, ein bisschen mehr zu essen oder zu trinken. Oder halt eben vielleicht ein bisschen weniger im Wind fahren oder ja.
Du bist jemand, der sich sehr gut auch in Position bringen kann, glaube ich, darf man so sagen. Du bist jemand, der das gut macht. Was gibt es für andere Fahrer, wo du sagst, oh Mensch, die Fähigkeit hätte ich auch gern. Jetzt mal unabhängig von der reinen körperlichen Leistungsfähigkeit.
Eine andere Fähigkeit.
So ein Riecher für eine Situation oder eine Coolness am Anfang eines Rennens oder die Fähigkeit, sich komplett zu verstecken und dann plötzlich aufzutauchen. Was auch immer, wenn du eine wählen könntest.
Ja, ich würde schon zum Beispiel mehr Bike-Handling-Skills, so wie ein Mathieu oder Abfahrts-Skills. Ja. Ich finde das schon auch beeindruckend, wenn man halt sieht, dass Leute auch ein Rennen gewinnen können mit sozusagen null Power. Wie vielleicht ein Mohoric, der ein Rennen gewinnt in einer Abfahrt. Okay, er hat auch ein bisschen pedaliert, aber ja, grundsätzlich hat er das gewonnen fast mit null Power. Und das finde ich halt schon auch das Interessante eigentlich am Radsport, dass man nicht nur einfach Ruhe und Power braucht über eine gewisse Zeit, um ein Rennen zu gewinnen, sondern halt eben auch das mit der Technik machen kann oder halt eben schlau fahren. Taktisch schlau fahren.
Kann man sich dann irgendwas abgucken? Also Moritz ist jemand, der sehr oft sehr schlau agiert. Ist das was, wo man dann irgendwie Muster erkennen kann und sich vielleicht was abgucken oder geht das nicht?
Ja, doch, ich glaube schon, dass man das analysieren kann und ich meine, es ist ja nicht so, jede Situation, klar, ist anders. Es gibt nie die gleiche Rennsituation, wie es in der Vergangenheit schon mal gegeben hat. Aber es sind trotzdem irgendwie immer so gleiche Muster, die ablaufen. Ja, und meistens ist das halt dann auch so ein bisschen der Punkt, glaubst du dann noch an dich selbst, um so einen Move zu machen? Oder sagst du so, oh, die anderen sind alle kaputt, ich bin auch kaputt, ich kann nicht mehr. Und dann kriegst du das halt nicht mehr hin. Aber halt wenn, ja, ich denke mal dann halt so ein Mohoric, der sagt sich, okay, ich gehe jetzt noch einmal rüber und dann bin ich weg. Und es hat schon oftmals funktioniert.
Ich hatte mal mit Marcel Sieberg, der einmal in Roubaix in die Lage kam, ganz vorne mitzufahren und hat dann auch ein super Ergebnis erreicht. Aber er sagte mir ein Jahr später, dass das nicht lange gedauert hat und er hat angefangen zu überlegen, wenn ich da das anders gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht noch weiter und wenn ich dann hätte ich noch da und so. Bist du auch jemand, der so im Nachgang das nochmal so für sich diskutiert im Sinne von, hätte ich mal das oder das gemacht?
Ja, ich glaube jetzt für Roubaix 2018 betrachtet, hätte ich echt gar nichts anders gemacht, bis auf die letzte Zielkurve vor Sagan lancieren können und dann hoffen können, dass er nicht mehr über mich drüber fahren kann. Ja, leistungsmäßig muss ich aber trotzdem auch zugestehen, dass ich so komplett am Limit war, um überhaupt bei ihm am Hinterrad bleiben zu können, auf den Kopfsteinpflastern. Und dass ich einfach nur froh war, dass das Rennen zu Ende war. Ja, also das wäre vielleicht der einzige Punkt, wo ich sagen könnte, okay, das hätte ich vielleicht noch versuchen können, um zu gewinnen. Aber sonst hätte ich gar nichts anders machen sollen oder können.
Also bist du nicht der Typ, der sich dann da irgendwie, ich meine, an dem Tag, selbst wenn das perfekt in deinen Augen aus heutiger Sicht gelaufen wäre, ob du dann hättest, dann nicht Sagan doch noch vorbeigefahren wäre, ist ja auch Theorie.
Ja.
Und so schlecht sah er nicht aus an dem Tag. Aber du bist jetzt niemand, der das irgendwie dann für sich selber, der dann nicht mit, der dann egal, auch bei einem anderen Rennen dann irgendwie noch 10-mal drüber nachdenkt, hätte, wenn und aber.
Abhaken, nee, also, nächste Mal. Wenn ich heute Abend ins Bett gehe und mir dieser Gedanke durch den Kopf geht, dann kann ich trotzdem 5 Minuten später tief und fest schlafen. Also da mache ich mir keinen Kopf mehr darüber.
Wenn wir jetzt auf Paris-Roubaix gucken, was wünschst du dir für Wetter? Oder ist dir das egal?
Ich habe mal gesagt, das beste Rennen, um gewinnen zu können, ist Paris-Roubaix bei Regenwetter. Aber ja, wenn ich mir jetzt einfach so das Wetter wünschen könnte, dann wäre das schon zumindest trockenes Wetter. Einfach auch, ja, gib mir ein sichereres Gefühl, sagen wir so. So, ja.
Kannst du dir vorstellen, dass du mal, wenn du deine Karriere beendet hast, dass du sagst, Paris-Roubaix ist ein Rennen, was ich vermisse? So sagst, dass du es dann vorm Fernseher sitzt und denkst, ich wäre jetzt lieber dabei? Oder glaubst du, wenn man das selber so oft gefahren ist und du auf dem Podium gestanden hast, dann wirst du später nicht das Rennen vermissen, sondern vielleicht eher daran zurückdenken, wie es gewesen ist und dich freuen, es von außen betrachten zu können?
Ich hoffe, dass ich meine Karriere zu einem Zeitpunkt beende, wo ich es nicht mehr bereuen werde, nicht mehr dabei sein zu können. Ja, und ich denke, der beste Weg, um das zu erreichen, ist, jedes Rennen Vollgas zu fahren, so gut man es kann. Und dann kannst du auch deine Karriere in einem, mit einem guten Gewissen abschließen.
Das ist das perfekte Schlusswort. Danke dir.
Danke auch.
Dankeschön an alle fürs Zuhören auch diesmal. Und bis zum nächsten Mal, dann wird auch Fabian Wickmann wieder zurück sein. Noch einmal der Hinweis zu unserem Gewinnspiel. Kalasch folgen, unter dem Post zum Podcast MVDP posten und ein Original Mathieu van der Poel Trikot von Kalasch gewinnen. Wir wünschen ein fantastisches Pflasterwochenende. Samstag die Frauen, Sonntag Junioren U23 und das Männerrennen Paris-Roubaix, die Hölle des Nordens. Viel Spaß. Und seid ihr an der Strecke, seid vorsichtig, passt auf die anderen mit auf, damit nichts passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Spaß. Danke.